Es ist der dunkelste Tag in seinem Leben, als Matthias erfährt, dass sein gerade mal 20-jähriger Sohn Linus urplötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Das wohl Schlimmste, was einem Vater passieren kann. Wie geht Matthias mit seiner Trauer um? Das erfahren wir heute. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Matthias, schön, dass du heute da bist. Danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Dein Sohn Linus war gerade mal 20 Jahre alt, als er ganz plötzlich verstarb. Was vermisst du an ihm am meisten?
Vor allem seine Spontanität, seine Lebensfreude und dass er immer so Leute eingeladen hat, Leute um sich rum hatte. Und das vermisse ich schon, ja.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering.
Kannst du uns vielleicht auch so ein bisschen sein Wesen beschreiben, wie er so war als Mensch?
Ja, also grundsätzlich war er jemand, der sehr gesellig war. Also er hat es immer gern gehabt, bei Freunden zu sein oder Freunde zu sich einzuladen. Es gab eigentlich kein Wochenende, was er mal so alleine verbracht hätte. Und er war auch immer offen so für spontane Unternehmungen und irgendwo mal einen Kurzurlaub hier oder jemanden besuchen irgendwo. Er hatte viele Freunde überall in Europa, wo er dann hingereist ist, hier und da, ja.
Er war für mich einer der authentischsten Menschen, die ich kennenlernen durfte.
Das ist eine unberechenbare Art, natürlich auf eine positive Weise. Und zwar konnte man sich nie sicher sein, wann und wo er im nächsten Moment von irgendeinem Gebäude oder Baum schreien würde und runterspringen würde.
Er hat uns definitiv motiviert, positiver zu denken.
Linus war der Kern, war der Motor unserer Jugend. Er stand so in Austausch mit Gott und verkörperte Gottes Liebe in allem, was er getan hat.
Mit ihm konnte man wirklich viele Erfahrungen machen, weil er immer ein sehr aktiver Mensch war, immer die Initiative ergriffen hat. Er ist immer glücklich durchs Leben gegangen, hat alle damit angesteckt, immer einen guten Vibe verbreitet.
Wenn er bemerkt hat, dass sich eine Person unwohl fühlt oder sich alleine fühlt, dass er einfach zu dieser Person hingegangen ist und mit ihr geredet hat, dass sie sich angenommen und auch zu Hause fühlt.
Was ich am meisten von dem vermisse, ist einfach seine Lebensfreude, dass er jeden vor sich gestellt hat. Er war nie wirklich eine Person, die im Mittelpunkt sein wollte, ganz im Gegenteil. Er wollte immer, dass alle teilnehmen und alle Spaß haben und hat sich dann immer, und er war auch immer für einen da, wenn man mal mit ihm sprechen wollte, dann hat er einem immer auf die Schulter geklopft und hat ihm immer einen guten Rat gegeben.
Also Linus war offensichtlich ein sehr lebensbegeisterter und freundlicher, ein temperamentvoller Mensch. Er war sehr freiheitsliebend, wie man erkennen kann. Erzähl uns doch ein paar Erlebnisse aus seinem Leben, damit wir uns das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen können.
Ja, also was mir da zum Beispiel so einfällt, ist, er hat ein schönes Fahrrad geschenkt bekommen von seinem Opa und ist damit auch immer viel durch die Gegend geradelt, hat schon Freunde besucht und dann, als er den Führerschein hatte, dann auch mit dem Auto. Und eigentlich, ja, gab es so für ihn dann keine Grenzen. Also er ist zum Beispiel zu einem Freund nach England gefahren, obwohl er den Führerschein gerade erst ziemlich neu hatte. Da war es allerdings dann so, dass er auf recht engen Straßen nachts dann leider vom Weg abgekommen ist, in den Graben gefahren ist. Das Auto war Schrott. Glücklicherweise ist ihm und seinem Beifahrer nichts passiert. Und naja, dann ist er ohne Auto halt zurückgekommen. Mhm. Für ihn ist auch die Gemeinde, also die Kirche, wo wir hingegangen sind, auch ein wichtiger Ort gewesen. Also da hat er sich immer getroffen mit anderen Jugendlichen Und er hat sich dann auch früh entschieden, sich taufen zu lassen. Mhm. Bei uns ist so Erwachsenentaufe halt üblich. Und ja, das war so wirklich sein eigener Entschluss. Und er hat also, ja, eigentlich viel Zeit dann auch verbracht in anderen Familien, immer so, wo er dann eingeladen war von anderen Leuten aus der Gemeinde auch.
Und dann ist er lange zu Hause geblieben noch, oder?
Ach so, nein, genau, dazu muss ich sagen, er hat dann sein Abitur gemacht und wusste dann erstmal auch nicht so richtig, was er machen sollte. Und meine Frau hatte dann so auch die Idee, ob er mal ein Jahr woanders verbringen wollte. Sie kannte da so eine Missionsschule in Skandinavien, in Norwegen. Und da hat er sich dann beworben. Mhm. Ich habe das erst so ein bisschen skeptisch gesehen, ehrlich gesagt. Aber er ist dann dahin und es hat dann auch geklappt. Erst dachten wir, das ginge gar nicht, weil die sich nicht gemeldet hatten. Aber das war eine super Zeit für ihn, muss man auch sagen. Er hat da ein Jahr verbracht. War ein bisschen schwierig, weil da auch die Corona-Krise genau reinfiel. Und dann ist er einmal für so ein Praktikum von Norwegen nach Schweden gereist und kam dann aber nicht mehr zurück, weil die Norweger die Grenze für Ausländer zugemacht hatten. Mhm. Und dann hat er eine ganze Zeit in Schweden verbracht, auf so einer Art Bio-Bauernhof und hat da geholfen, das Haus zu renovieren. Mhm. Da hat er auch bei gemerkt, was ihm so Spaß macht, weil wir waren vorher auch, er war unsicher, wir waren auch unsicher, was so nach dem Abitur jetzt für ihn kommen könnte. Mhm. Aber da hat er so das Handwerk auch für sich entdeckt.
Hat diese Zeit in der Missionsschule ihn auch sonst noch irgendwie anders geprägt? Ist dir da was aufgefallen?
Ja, ich denke durch und durch positiv. Also dadurch, denke ich, sehr viel selbstständiger noch geworden. Mhm. Hat da sehr viel gelernt auch. Auch so Selbstorganisation und so. Hat also, ja, viel mehr. Also sein Motto war, das hat er auch im Handy gehabt, so den Spruch, create is bigger than, also größer als consume. Ja, mhm. Also
etwas zu erschaffen ist größer als zu konsumieren.
Genau. Mhm. Also wo er früher vielleicht mehr so Computerspiele dann auch gespielt hat oder so, oder Handyspiele, das hat er eigentlich gar nicht mehr gemacht, sondern hat viel mehr eben drauf gesetzt, so ja, eben so ein bisschen das richtige Leben auch zu gestalten und auch für Freunde da zu sein und so. Mhm. Das waren auch Dinge, die ich dann teilweise später erst so richtig mitbekommen habe, was er alles da gemacht hat.
Ja. Das sind ja wirklich schöne Erinnerungen auch so und Gedanken und Sachen, die du von ihm erkannt hast. Er wurde ja dann so ganz plötzlich mitten aus dem Leben gerissen. Kannst du uns erzählen, wie er denn verstorben ist?
Ja, also das fing so an, wir waren, also meine Frau und meine Tochter, also Linus hat zwei Geschwister, einen anderthalb Jahre jüngeren Bruder, Ben, und seine 13 Jahre jüngere Schwester. Und meine Frau und ich sind mit unserer Tochter für einen Kurzurlaub weggefahren in die Niederlande. Und die Jungs waren dann eben allein zu Hause und haben das Wochenende da auch verbracht mit Freunden. Mhm. Und am Sonntag ist Linus dann mit denen in der Turnhalle Fußball spielen gegangen, beziehungsweise erst eigentlich nur Volleyball spielen. Also relativ lockerer Sport, muss man sagen. Und am Ende von dieser Stunde, wo sie da waren, oder anderthalb, haben sie dann noch ein bisschen angefangen, Fußball zu spielen. Und auf einmal ging es ihm nicht gut. Da ist er tatsächlich zusammengebrochen auf einmal. Und ich bekam dann einen Anruf von seinem Freund, der mich glücklicherweise auf dem Handy erreicht hat, weil eigentlich hatte ich das Handy im Flugzeugmodus. Ich war da also in der Ferienwohnung, aber er hat mich dann über so einen Messenger-Dienst erreichen können und sagte, ich sollte mich nicht erschrecken, aber Linus wäre gerade zusammengebrochen. Und ich dachte, naja, okay, wird wohl nichts Schlimmes sein. Aber dann sagte er auf einmal so, ein paar Sekunden später sagte, oh doch, das sieht jetzt nicht gut aus, sagte er so. Mhm. Und da war klar, da ist irgendwas Schlimmes jetzt passiert.
Ja.
Und ja, bin ich sofort rüber zu den anderen, habe denen das gesagt. Wir haben spontan schnell gebetet, dass alles gut wird und angefangen, die Sachen zu packen. Alles, ja, die Wohnung, also diese Ferienwohnung da schnell leer zu räumen, das Auto voll zu packen. Mhm. Und dann noch am Telefon ein bisschen gehangen, noch mit dem Sanitäter gesprochen und wollte wissen, was denn jetzt ist. Und er sagte nur, ja, es ist sehr ernst, Sie sollten so schnell wie möglich kommen. Aber ich fragte dann, oh, lebt er denn noch? Ja, natürlich. Und ja, ich habe noch schnell ein paar Verwandte angerufen, damit die auch informiert sind. Vor allem auch, weil sein Bruder war nicht dabei und meine Schwiegereltern, die auch in der gleichen Stadt wohnen, dass die Bescheid wissen. Und die sind dann auch schnell zum Krankenhaus mitgekommen, wo er hintransportiert wurde. Mhm. Aber wir hatten ja dann noch 4 Stunden Weg vor uns, meine Frau, meine Tochter und ich. Und mussten dann also erstmal von unserem Urlaubsort nach Siegen zurückfahren. Das war natürlich, ja, auch sehr, wie soll ich sagen, sehr seltsame Situation, so 4 Stunden konzentriert Autofahren. Ich habe die ganze Zeit so nur gedacht, lass es bitte nicht sein, dass er jetzt permanente Hirnschäden hat. Dazu muss ich sagen, also mein Vater hatte einige Zeit vorher genau das erlebt. Er hatte eine Hirnblutung bekommen und ist seitdem in so einem, ja, wie soll man sagen, also bei verringertem Pflegefall, ja, also bei sehr minimalem Bewusstsein nur, kann nur noch sehr wenig machen, also, und das war so meine Horrorvorstellung, dass genau das im Linus auch passiert wäre, und da habe ich die ganze Zeit auf der Fahrt diese 4 Stunden immer so überlegt, wie sollen wir das leisten mit der Pflege und so, und was werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte so dann für uns bereithalten. Ja, und dann kamen wir da im Krankenhaus an, endlich. Das war schon ja kurz vor Mitternacht.
4 Stunden später.
Ja, 4 Stunden später. Und dann haben uns die Leute empfangen, also meine Schwiegereltern, mein Sohn Ben und auch die beiden Pastoren von unserer Gemeinde waren auch schon da. Da war eigentlich schon klar, dass da was ist. Und die Ärztin hat es uns dann direkt unverblümt gesagt. Und ja, dann muss ich sagen, so komisch das jetzt klingt, aber im ersten Moment war ich tatsächlich so ein bisschen erleichtert, dass jetzt Klarheit da war, weil ja, vorher hatte ich das nicht so richtig an mich dran gelassen. Ich hatte nur diese Horrorvorstellung, das ist jetzt, er ist jetzt Pflegefall für immer. Gerade er, der immer so aktiv war, wird da jetzt so ewig im Bett liegen müssen. Ja. Ne? Und da war ich im ersten Moment irgendwie, ja, so blöd das klingt, fast erleichtert tatsächlich.
Also die Ärztin hat euch sozusagen gesagt, dass er dann tatsächlich gestorben ist. Ja,
genau.
Das für dich wahrscheinlich auch irgendwie, obwohl du erleichtert warst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie deine Welt auch zusammengebrochen.
Ja.
Wenn man so etwas noch nie erlebt hat, kann man sich das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen. Hattet ihr denn überhaupt die Möglichkeit, ihn nochmal zu sehen?
Ja, genau. Also die haben uns dann gefragt, ob wir das wollen. Natürlich wollten wir. Und auch meine Tochter wollte das gerne. Und dann sind wir da in den Raum geführt worden, wo er dann lag auf so einer Bahre. Und er sah wirklich aus wie schlafend. Man konnte kaum glauben, dass er wirklich tot sein sollte. Ein ganz ruhiger, friedlicher Gesichtsausdruck. Bisschen Blut nur am Mundwinkel wohl, wo er hingeknallt war. Aber sonst absolut friedlich lag er dann da. Und ich muss sagen, also wir standen natürlich irgendwie auch unter Schock. Also das war so, man kann das gar nicht so richtig mehr beschreiben.
Funktioniert einfach.
Funktioniert, genau. Irgendwie funktioniert man noch. Aber man hat so ein Gewitter im Kopf, ne? Also wirklich, wirklich schwer auszudrücken.
Also das ist, wie du schon gesagt hast, ein Riesenschock, sicher für seine Mitspieler auch. Habt ihr denn hinterher überhaupt erfahren, was genau die Todesursache war? Denn bis dahin wusstet ihr ja nur, dass er zusammengesackt war.
Ja, es war so, dass er sich nicht gut fühlte, wohl vom Feld gehen wollte, aber dann so im Türrahmen zusammengebrochen ist und auch gekrampft hat. Also es war eine Freundin da, die auch kurz vorher noch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hatte. Die hatte auch eine Freundin, die die Epilepsie hat, und von daher dachte sie, sie kennt das und das wäre jetzt so ein epileptischer Anfall, aber sie haben sofort das Richtige gemacht, auch haben die 112 angerufen und sofort dann alles gemacht, was ihnen da am Telefon gesagt wurde, und auch sehr schnell war dann der Notarzt da und die Sanitäter haben sich direkt gekümmert und haben dann also direkt auch diese Herzdruckmassage gemacht. Nur es hat halt irgendwie nichts mehr genützt. Ne? Also ich habe dann nachher von der Ärztin das auch erklärt bekommen. Also die haben ihn dann ja auch ins Krankenhaus transportiert sehr schnell und da irgendwie alles getan, was sie konnten. Aber im Grunde wurde nur, also das Herz ist einfach nicht mehr angesprungen. Und die genaue Ursache, ja, die wird man wahrscheinlich so nicht mehr feststellen können. Also es wurde eine Obduktion gemacht. Das ist immer so üblich, wenn ein Mensch in dem Alter stirbt, dann ja. muss man natürlich auch alles ausschließen, was da so in Frage kommt, jetzt Klar. rein objektiv gesehen. Ja, mhm. irgendwie, was weiß ich, Drogen oder Alkohol, was natürlich bei ihm nicht der Fall war. Mhm. Aber da will man es dann genau wissen und dann wurde er auch genau untersucht. Und dabei hat man dann festgestellt, dass er am Herzen tatsächlich so eine extra Brücke hatte, so eine koronare Brücke, nennt mhm. man das. Und das ist tatsächlich wohl auch für sportliche Menschen dann oft die Ursache, wenn sie so einen plötzlichen Herztod sterben. Allerdings muss man sagen, dass sehr viele Menschen so eine Brücke haben, also bis zu 50%. Das heißt, die meisten werden alt damit und mhm. merken das gar nicht. Und wir wussten es natürlich auch nicht, er wusste es selber nicht.
Selber sehr aktiv, ihr habt nie genau. was gemerkt. Ne?
Ja, ja, ja.
Und ihr wusstet von diesem Herzfehler natürlich auch nichts.
Nein.
Ja. Was habt ihr denn gemacht, als ihr nach dem Krankenhaus nach Hause gegangen seid, also nachdem ihr von seinem Tod erfahren habt?
Ja, also wir, genau, wir sind dann, haben dann noch Ben zu uns genommen. Das Auto war ja voll mit Sachen eigentlich. Und hat dann irgendwie so gerade gepasst, dass er sich da noch mit reinzwängen konnte. Dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann hatte Ben den Vorschlag gemacht, wir sollten uns mal jetzt Fotos angucken von früher. Mhm. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh, ob das hier so eine gute Idee ist. Aber es war tatsächlich echt hilfreich im ersten Moment, muss ich sagen. Also wir haben uns wirklich alle vier dann hingesetzt und haben die Fotoalben von damals rausgekramt und uns so an so viele schöne Dinge dann erinnert in mhm. der Situation. You hear it spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Mir fiel dann auch so dieser Bibeltext ein, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hm, das war so
aus
meine,
der Bergpredigt.
Genau, hm. richtig, was Jesus gesagt hat.
Und schön.
Das hat uns ja irgendwie, weiß ich nicht, aber es war positiv auf jeden Fall, das muss ich sagen, hm. was ich nicht so gedacht hätte. Ne? Mhm. Und irgendwann schläft man dann natürlich auch ein nach so einem langen Tag. Ja, die nächsten Tage waren dann auch, ich weiß nicht, hat man irgendwie so funktioniert. Ne?
Ja.
Ja.
Also wie habt ihr denn die nächsten Tage erlebt? Du hast gesagt, ihr habt irgendwie funktioniert, aber was ist da genau passiert?
Ja, gut, also an Schule war jetzt erstmal nicht zu denken für unsere Tochter oder auch für den Ben, der eigentlich die Ausbildung da in der Ausbildung war. Dann haben wir uns da erstmal entsprechend abgemeldet und ja, irgendwie hat man wenig geschlafen, wenig gegessen. Man hat ja überhaupt keinen Hunger dann in so einer Situation. Man ist so richtig in so einem ständigen Ausnahmezustand eigentlich, mhm, auch rein körperlich. Aber andererseits muss es eben auch weitergehen. Die Kinder müssen, die anderen Kinder brauchten uns ja auch. Mhm. Natürlich wurde viel telefoniert. Wir bekamen auch Besucher. Also es ist auch interessant, wie unterschiedlich damit in verschiedenen Kulturen umgegangen wird. Wir ja. haben zum Beispiel Leute in unserer Gemeinde aus Afrika, die kamen dann direkt an und brachten ganz viel Essen mit und so, ne, und haben direkt, wo wir dann noch im Schlafanzug morgens waren. Aber das war einfach auch schön, so zu sehen, diese Anteilnahme. Mhm. Und andere haben sich dann erst mal ein bisschen mehr zurückgehalten, was auch gut war, weil es wäre ja sonst viel zu viel gewesen. Mhm. Aber und dann ging es ja auch schon los mit dem Organisatorischen, weil man hat nicht viel Zeit. Genau, so eine Beerdigung muss ja dann vorbereitet werden. Mhm. Das heißt, unser Pastor kam dann und hat da mit uns drüber gesprochen.
Ja, also man ist ja erstmal total gefangen und überwältigt von allem, ne? Und dann die Vorbereitung für die Beerdigung und so weiter. Ihr wolltet ja auch unbedingt eine christliche Feier. Wart ihr denn schon immer gläubig?
Ja, also ich bin aus christlichem Elternhaus und ich habe auch schon so diesen Glauben an die Auferstehung, so den habe ich schon von meinen Eltern ganz früh vermittelt bekommen, was in der Situation natürlich auch für mich dann ganz besonders tröstlich war, muss ich sagen.
Mhm. Und war das aber also nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern das war auch dein eigenes Erlebnis dann später, oder?
Ja, genau. Mhm. Vor allem später, muss man sagen. Ich denke, man hat da so verschiedene Phasen. Wenn man so von klein auf schon dabei ist, irgendwann rebelliert man dann doch ein bisschen oder denkt auch so, man sieht es dann auch manchmal so ein bisschen als Nachteil, sag ich mal, gegenüber den anderen, die vielleicht einfach immer so leben, wie sie gerade wollen und so vielleicht viel mehr dürfen auch und so. Und was das aber auch mit dem Glauben wirklich für ein Segen ist, letztlich, das habe ich dann erst in späteren Jahren erkannt. Also nicht erst mit Linus Tod, auch vorher schon, muss ich sagen. Aber dann nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, das muss ich sagen. Ja.
Also, wie du schon gesagt hast, der Glaube gibt uns einen ganz besonderen Halt in unserem Leben. Und das ist dir dann auch ganz besonders bewusst geworden, als du die Todesanzeige entworfen hast. Ja.
Ja.
Was ist dir denn da genau aufgefallen?
Ja, also wenn man sowas macht, dann kriegt man ja von der Zeitung, wo das veröffentlicht wird, so eine Musterbroschüre, wo dann so verschiedene Ideen und Vorschläge sind, wie sowas aussehen kann. Verschiedene grafische Elemente halt und vor allem aber auch Sprüche, also die dazu passen. Dann gibt es wirklich zwei Rubriken, so die weltlichen Sprüche und Bibelsprüche, Bibeltexte. Und da ist mir dann richtig zu Bewusstsein gekommen, in aller Deutlichkeit, was für ein himmelweiter Unterschied das ist, ob man gläubig ist, ob man die Bibel ernst nimmt oder nicht, oder ob man jetzt rein auf weltliche Gedanken da setzen muss, weil es einfach wirklich so ist, das eine ist, wäre für mich nur eine billige Vertröstung gewesen oder nicht Vertröstung, sondern vielleicht so, ja, also das Steckenbleiben in der Erinnerung, sage ich mal, in der liebevollen Erinnerung, was natürlich auch ein sehr wichtiges Element ist. Aber das andere ergänzt das halt um diese wirkliche Perspektive, ja, das ist jetzt zwar schlimm, aber es ist nicht das Ende, sondern es gibt das große Wiedersehen am Ende.
Mhm.
Und das war für mich sowas von tröstlich in der Situation, das so zu sehen.
Mhm.
Und ich habe wirklich seit dem Moment, muss ich sagen, die Bibel auch angefangen mit völlig anderen Augen zu sehen.
Mhm.
Also dieses Prinzip oder, was heißt Prinzip, also diese Worte Jesu über die Auferstehung, die sind für mich so richtig, ja, zum Lebensmotto, muss ich schon sagen, geworden.
Schön, ja.
Ja,
ja, wie gesagt, Abschied nehmen von Menschen ohne Gott ist ziemlich trostlos. Ne? Also das, wenn der Gedanke kommt, naja, die Menschen sind vielleicht für immer verloren oder einfach weg oder ausgelöscht. Ne? Aber mit Gott ist das halt anders. Mhm. Was hast du dir denn auch für die Beerdigung gewünscht, Besonderes?
Ja, ich war tatsächlich so, nachdem ich das so erkannt habe, so beim Setzen der Todesanzeige, war ich so euphorisch, dass ich so dachte, das ist wirklich was, das muss jeder so begreifen. Ja, das ist nicht nur für uns jetzt wichtig, sondern jeder wird ja irgendwie mit dem Thema früher oder später konfrontiert. Und dann war es so mein Gedanke, dass die Trauerfeier auch so, sage ich mal, für die Gäste, die dann kommen, ja, die dazu bringen kann, auch diesen Gedanken so mitzunehmen in ihr eigenes Leben. Das war mir sehr, sehr wichtig. Vielleicht, rückblickend muss ich sagen, vielleicht manchmal ein bisschen, habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich habe dann im Nachhinein auch gemerkt, Menschen sind unterschiedlich und auch unterschiedlich in ihrem Denken und unterschiedlich weit und man kann auch niemandem was überstülpen. Das muss auch so ein bisschen selber dann die Erkenntnis kommen und auch reifen. Jeder hat dazu eben ein Menschenleben Zeit und man kann nicht den Leuten irgendwas durch so ein Ereignis überstülpen. Und trotzdem war das aber so wirklich mein Wunsch, weil ich es den Leuten einfach auch gegönnt habe.
Ja.
Ich dachte, also das, was ich jetzt hier erlebt habe, das wünsche ich, dass ihr in einer ähnlichen Situation das auch so für euch in Anspruch nehmen könnt.
Man möchte ja irgendwo auch einen Samen pflanzen.
Ja,
ja.
Genau.
Und ist das dann so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Wie hast du die Beerdigung empfunden?
Ja, doch. Also ich war erstmal überwältigt, wie viele Menschen auch gekommen sind, auch die ganzen Leute, mit denen er da in Norwegen war, von der Missionsschule, die sind extra angereist. Mhm. Und auch die Pastoren, also der Pastor, der ihn getauft hatte, der schon nicht mehr bei uns in der Gemeinde dann war, der woanders hingezogen war, der hat dann die Traueransprache gemacht. Und doch, das war schon auf jeden Fall was, denke ich, im Gedächtnis bleibt. Mhm.
Und durch die vielen Besucher hast du vielleicht auch ein anderes Bild noch von Linus bekommen, Sachen erfahren, die du vorher nicht wusstest?
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also es ist ja so, in dem Alter, da fangen die Kinder ja auch an, sich so ein bisschen abzunabeln, sag ich mal. Und durch das, was seine Freunde dann zu sagen hatten, habe ich noch viel, viel mehr über ihn erfahren. Also wirklich und vor allem nur Gutes auch. Mhm. Das war für mich dann auch nochmal sehr, sehr tröstlich. Sie haben auch extra ein Video gemacht und da Sachen erzählt über Linus. Mhm. Das fand ich auch sehr gut und auch, die haben sich so viel Mühe gegeben, wirklich auch ein Fotoalbum haben sie uns geschenkt, alles in der kurzen Zeit da gemacht. Ja.
Schöne Erinnerungen, ne?
Ja.
Ihr habt dann später sein Zimmer auch ausgeräumt und da habt ihr eine angefangene Ausarbeitung einer Andacht gefunden. Treu und mutig sein in jeder Lebenslage war dieser Titel. Wenn du möchtest, kannst du uns jetzt ein paar Zeilen daraus vorlesen.
Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen reinem Überleben und dem Leben für einen höheren Lebenssinn. In der Bibel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Das bedeutet, alles, was Gott uns wissen lassen möchte, finden wir in der Bibel. Was ich sagen möchte ist, wenn der Mensch durch Gottes Wort lebt, dann muss etwas sehr Wichtiges für uns darin enthalten sein. Etwas, was uns Lebenssinn gibt.
Dankeschön. Und diesen Lebenssinn hat Linus in Gott gefunden. Es ist ein sehr tröstender Gedanke, das zu wissen. Nun hattet ihr die Beerdigung auch hinter euch und ich kann mir vorstellen, dass diese Leere sehr stark spürbar war. Wie war die Zeit für euch als Familie nach der Beerdigung?
Ja, also dadurch, dass wir eben noch zwei Kinder haben, die auch versorgt werden müssen, ging das dann tatsächlich recht schnell schon wieder in so eine Routine. Und es war auch noch so viel zu erledigen. Ich hatte mir auch vorgenommen, also wir hatten ja auch Trauerpost ohne Ende. Also jeden Tag war der Briefkasten voll erstmal die erste Zeit mit Post von überall her. Mhm. Und ich habe mir irgendwie auch so vorgenommen, dass nicht so pauschal nur zu beantworten, sondern auch ein paar persönliche Zeilen zu schreiben. Das war auch so ein bisschen meine Art, glaube ich, das mit zu verarbeiten. Mhm. Dass ich da den Leuten noch persönliche Zeilen hier und da geschrieben habe. Und naja, dann fing es auch wirklich schnell an, muss ich sagen, dass so die Arbeit und die täglichen Pflichten, das alles auch, dass die einen wieder eingeholt haben. Mhm.
Ja. Wie ist das mit der restlichen Familie? Konntet ihr euch auch untereinander ein bisschen trösten oder war das eher so eine individuelle Sache?
Ja, ich würde schon sagen, eine ziemlich individuelle Sache. Aber das Gute war, dass wir als Familie, also als Kernfamilie, jetzt wirklich alle den gleichen Glauben haben und alle wirklich diese felsenfesten Überzeugung, dass wir ihn wiedersehen werden. Das ist für mich bis jetzt auch wirklich das Allerwichtigste an der Sache. Mhm. Wir sind aber alle so von unserer Art, von unserer Mentalität ein bisschen unterschiedlich und deswegen sind wir jetzt nicht so vielleicht die da das ständig nur darüber reden, sondern schon eher, wie du sagst, dass man das so ein bisschen mit sich ausmacht, aber wissend, dass wir alle die gleiche Hoffnung und den gleichen Glauben haben an das große Wiedersehen am Ende.
Ja, und die Trauer ist ja auch so ein bisschen ein Prozess, ne? Das ist ja nicht, als wenn man das auf einmal verarbeitet und das ist vorbei. Und dann kommen ja auch mal wieder Sachen hoch. Du hattest was erzählt von einem Freund aus Portugal. Mhm. Vielleicht kannst du uns diese Erfahrung teilen. Ich glaube, das gehört ja auch so zum Trauer- oder zum Heilungsprozess dazu.
Ja, wie das so ist. Junge Leute haben ja alle so ein Handy heutzutage und Linus Handy, das konnten wir glücklicherweise entsperren, weil sein Bruder den Code wusste. Mhm. Und dann habe ich immer mal wieder geguckt auf WhatsApp, also was da vielleicht noch reinkam. Die meisten wussten ja Bescheid. Aber irgendwann kam dann eine Nachricht von einem Freund, der das nicht mitbekommen hatte. Und dann habe ich ihm das geschrieben. Und ja gut, der fiel erstmal auch aus allen Wolken. Aber wir sind dann tatsächlich in Kontakt geblieben. Und es war so, also er hatte den Linus und er, Daniel hieß er, haben sich kennengelernt 2019 bei einem großen Zeltlager, Pfadfinderzeltlager, so im internationalen, was da in Portugal stattgefunden hatte. Und irgendwie hatten sie auch den Kontakt immer gehalten, auch, mhm. obwohl sie sich da eigentlich nur kurz getroffen hatten. Mhm. Und dann, also ich weiß, ich erinnerte mich dann, dass Linus mal auch von ihm erzählt hatte. Und dann hat sich das ergeben, dass wir uns auch mal getroffen haben, dass er mit seinen Eltern und seinen Schwestern mal zu uns kam. Schön. Für einen Tag, genau, und da konnten wir uns auch über alles Mögliche unterhalten und da hat er mir auch erzählt, was ich dann auch sehr, sehr tröstlich fand, wie Linus für ihn so eine große Hilfe war im Leben, als er mal eine Lebenskrise hatte. Er hatte so Probleme mit seiner Ex-Freundin und konnte da nicht vergeben und war so, hatte so einen Groll im Herzen. Und irgendwie hat Linus ihm da die richtigen Dinge zu sagen können und er hat es umgesetzt. Er hat da so eine Versöhnung hat da stattgefunden, was für ihn persönlich dann auch sehr hilfreich war, wie er gesagt hat. Und das fand ich auch so toll, dass das so zeigt, dass so die, ja, das, was so zwischenmenschlich dann läuft, wenn man Freundschaften auch pflegt, dass das auch so eine positive Folge eben haben kann.
Mhm. Das ist auch noch mal so ein Balsam für die Seele zu wissen, dass er solche Freundschaften auch hatte.
Ne? Genau, ja.
Was hat dir denn in dieser ganzen Zeit am meisten Halt gegeben?
Ja, am meisten, wie ich schon sagte, tatsächlich der Glaube an die Auferstehung. Ne? Mhm. Also das steht für mich auf jeden Fall so an allererster Stelle. Es ist schön, wenn man gute Erinnerungen hat. Und das hatten wir auch, wirklich nur gute Erinnerungen. Aber noch viel wichtiger ist, ich denke auch, das ist ja vielleicht nicht bei jedem so. Also mancher ist in einer ähnlichen Situation und denkt vielleicht, oh, was ist da alles schiefgelaufen oder so. Aber die Hauptsache ist, dass es nicht das Ende ist. Mhm. Und das ist das, was Jesus uns zugesichert hat. Und ich habe das so für mich tatsächlich ja, mehr und mehr verinnerlicht, wie wichtig das ist. Ja.
Gab es da auch besondere Bibelverse, die dir da vielleicht geholfen haben?
Ja, also das Johannesevangelium ist für mich da so ein Schlüssel dazu. Mhm. Vor allem so die Kapitel 10 und 11 aus dem Johannesevangelium. Da geht es ja auch um die Auferweckung von Lazarus. Mhm. Und da sagt Jesus zu Martha, zu der Schwester von diesem Lazarus, der da gestorben war. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das fand ich wirklich so deutlich, so kraftvoll, dieses Wort, dass er so sagt, ich bin die Auferstehung. Also diese Metapher, ja, also dass er sich selber mit der Auferstehung gleichsetzt, das gibt dem Ganzen so ein ganz besonderes Gewicht. Mhm. Aber auch im Kapitel vorher, da spricht er von sich als dem guten Hirten, der den Schafen das ewige Leben gibt und niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt er. Das finde ich so wirklich umwerfend. Das habe ich vorher noch nie mit diesen Augen so gesehen. Für mich war das eigentlich schon immer so das, was ich geglaubt habe. Es war so eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn es einen so persönlich trifft, dann merkt man erst, wie bedeutsam das wirklich ist, was er da sagt.
Es wird reell auf einmal.
Ja, ne? Total.
Ja. Ja, das ist wirklich dadurch, dass wir diesen Glauben haben und den Glauben an der Auferstehung, das gibt uns einen ganz anderen Halt. Mhm. Und man verarbeitet die Trauer auch ganz, ganz anders. Also ich möchte dir Danke sagen, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und vielleicht hast du etwas, was du den Zuschauern noch mal ganz besonders sagen möchtest. Dann gebe ich dir jetzt diese Möglichkeit.
Ja, danke. Was ich sagen möchte ist, ich möchte eigentlich jeden einladen, wie Jesus das gesagt hat. Er steht vor der Tür und klopft an die Tür unseres Herzens. Es ist so ein Vers aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel. Und Es gibt viele Fragen, die man vielleicht haben kann, viele Dinge, wo man unsicher ist. Aber es gibt auch eine große Antwort und die ist Jesus selber. Jesus ist die Antwort auf die Probleme dieser Welt, auf die Krisen, auf die Schicksalsschläge auch, weil das nicht das Ende ist für den, der glaubt, der sich auf Jesus einlässt. Und ja, dazu möchte ich jeden ermutigen, der es noch nicht getan hat, Jesus wirklich in sein Herz zu lassen. Und da muss man auch keine Angst vor haben. Also ich kenne niemanden, der das so bereut hätte, diesen Schritt. Ich denke, es ist wirklich nur Gutes dabei. Und das wünsche ich jedem. Und der, bei dem ich vielleicht damit offene Türen einrenne, der schon fest im Glauben steht, den möchte ich auch einladen. Versuch für andere auch eine Hilfe zu sein, das zu erkennen. Und anderen Menschen auch diese Auferstehungshoffnung, diesen Auferstehungsglauben mitzugeben für sein Leben.
Vielen Dank, Matthias, für diese lieben Worte, diese schönen, ermutigenden Worte. Und dir auch und deiner Familie weiterhin Gottes Segen.
Vielen Dank.
Es ist eine Zeit wie diese, in der das Herz schwer und doch so voller Freude ist. Heute wäre Linus 21 geworden. Es ist genau 3 Wochen her, seit wir uns verabschiedet haben. Und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an diesen Kerl gedacht habe. Es gibt nicht viele Worte, um das Gefühl der letzten Wochen zu beschreiben. Die Höhen und Tiefen kommen und gehen, aber diese Leere scheint nicht zu verschwinden. Ich weiß jedoch, dass ich dazu bereit bin, weiterhin nach dem Beispiel zu leben, nach dem er gelebt hat. Andere an die erste Stelle zu setzen und ständig nach Verbindungen zu Menschen zu suchen. Sein Lebenszweck war es, in die Fußstapfen Christi zu treten. Wenn ich auf alle unsere Erinnerungen und Erlebnisse zurückblicke, erfüllt es mich mit Freude und einem Gefühl des Stolzes, wenn ich sagen kann, Linus war einer meiner besten Freunde. Mein Freund, du wirst vermisst und auch weiterhin vermisst werden. Aber wir haben eine gesegnete Hoffnung, die uns die volle Gewissheit gibt, dass wir uns wiedersehen werden.